Schleswig-Holstein ist ein Land voller Menschen, Macher und Persönlichkeiten. Uns erzählen sie ihre Geschichte. Küstenköppe.
Frank Bremser im Schnack mit Leuten, die sabbeln können und richtig was zu sagen haben.
Moin, heute schnacke ich mit der großartigen Seglerin Sanni Beuke aus Strande bei Kiel. Sie hat schon als Kind von Olympia geträumt und 2020 Silber in Tokio geholt. Seitdem ist sie als Extremsportlerin unterwegs und tagelang allein auf dem Meer beim Offshore-Segeln mit allen Meerwassern gewaschen.
Küstenköppe.
Ein RSH-Original-Podcast.
Sanni, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Und du bist ein echter Küstenkopf. Du kommst aus Strande, meiner Nachbargemeinde. Ich komme aus Dänischen Hagen oder wohne in Dänischen Hagen. Da bist du ja schon von Kindesbein auf mit dem Wasser groß geworden, ne?
Ja, genau so. Also meine Eltern hatten ein Schiff im Hafen liegen und dann sind wir an den Wochenenden gemeinsam mit der Familie nach Dänemark gesegelt. Und so bin ich eigentlich schon immer am Hafen gewesen, habe da rumgelungert und ja.
Hast du die Zeit vertrieben? War es nicht ganz so langweilig, weil sonst ist Strande ja nicht so viel los. Aber wenn man dann das Wasser liebt und am Wasser Spaß hat, dann ist ja zumindest in den Sommermonaten noch mal mehr. Aber ansonsten immer irgendwie auf dem Wasser ist ja immer was los im Strande, ne?
Ja, genau. Also der Hafen, das war so die Kinderstube.
Mhm. Das Boot hieß Hexe.
Ja.
Gibt's die Hexe noch?
Es gibt die Hexe noch. Aber es gibt mittlerweile Hexe 5 oder was. Also die Boote wurden dann immer größer, aber sie haben den Namen behalten. Mhm. Und ja, die Hexe gibt es noch, liegt mittlerweile in Flensburg.
Mit 12 habe ich gelesen, wolltest du schon und hast dir schon den Kopf gesetzt, ich will zu Olympia. Wie kam es zu diesem Wunsch oder diesem Gedanken? Gab es da irgendein Vorbild?
Ja, Amelie Lux, eine Windsurferin, die mittlerweile in dänischen Nienhof wohnt.
Ja, auch um die
also
Ecke.
Also auch um die Ecke. die hatte eine Silbermedaille gewonnen in Sydney. Und ich saß als 9-Jährige vom Fernseher und sah das und war total angefixt. Und natürlich auch, dass Amelie das war, weil ich sah sie auch manchmal so beim Einkaufen. Und für mich war das so das Mädchen von nebenan. Und durch ihren Erfolg wurde das so greifbar, so ein riesen olympischer Erfolg. Und dann habe ich mir ja ab dem Moment gedacht, boah, Olympia und Deutschland da zu repräsentieren, was wäre das für eine Ehre? Und so mit 12, 13 habe ich das dann wirklich angefangen anzugehen und zu visualisieren.
Ja, und wie hast du das gemacht? Also du hast das Segeln gelernt, auch richtig von der Pike auf, sicherlich bei den Eltern mit vom Mitsegeln, aber dann eben auch Segelschule und all die Schritte bist du gegangen oder hat dein Vater dich trainiert?
Oh Gott, bloß nicht.
Oh Gott.
ja, also der ganz klassische Weg ist ja Opti, also dieses kleine kastenförmige Boot. Und dann geht's immer weiter. Aber ich habe einen ganz untypischen Weg gewählt. Also ich habe mit Opti angefangen, aber ich fand's total nervig. Mhm. Ich hatte Angst, alleine auf dem Schiff zu sein. Ich wollte lieber mit Freunden schnacken und war total hilflos in diesem Boot. Deswegen haben meine Eltern mich in ein Zweimannboot gesetzt, also wo ich dann was jemanden zum Reden hatte.
Ja.
Es war total entspannt. Hauptsächlich ging es da ums Zusammensein. Auch bei den Regatten ging es hauptsächlich für mich ums Campen und Dasein. Also es war dieser Leistungssportgedanke kam erst ganz spät, so mit 12, 13.
Ah, okay. Also eher so der Lifestyle, den fandst du cool. So zusammenkommen, Gruppen, so Klassenfahrt-Feeling. Oder?
Genau.
Ja,
genau, genau. Irgendwo woanders zusammen hinfahren und das Segeln war da total zweitrangig.
Hm. Was haben deine Eltern gemacht? Beruflich?
Meine Mutter ist Steuerfachangestellte und mein Vater Kaufmann.
Ja. Ja.
Also
und,
Geschäftsführer.
Und Mama macht die Steuern für dich, oder?
Ja, tatsächlich muss ich das selber machen. Aber sie hilft. Aber wie das halt ist, ne? Wenn Eltern helfen, das ist immer schwierig.
Hm. 2020 hast du tatsächlich für Deutschland auf dem Treppchen gestanden und hast die Silbermedaille geholt. Wenn du das Gefühl nochmal rekapitulierst, das muss doch der Wahnsinn gewesen sein, weil da ja dieser ganze Fleiß, dieser ganze Schweiß darauf hingearbeitet zu haben, der hat sich da gelohnt und das war die Erfüllung deines Kindheitstraums.
Ja, das stimmt. Das war auf jeden Fall ein ganz besonderer Moment und ich hatte mir schon ewig vorher immer vorgestellt, wie das wohl wäre, wenn man am Ende dieses Weges dann auch noch eine Medaille in der Hand hat. Ehrlicherweise war es ganz anders dann. wie in, als in meinen Träumen. Das hatte bestimmt was damit zu tun, dass es 2021 war ja noch Covid und dass wir ohne Family da waren, ohne Freunde. Also es war wirklich im Publikum dann auch nur unser Trainer und so die anderen Segler.
Ja.
Und in dem Moment war in meinem Kopf so alles und nichts. Also okay. Es war wirklich auch nichts da. Also ich habe ganz doll gespürt und ganz doll war ganz präsent in diesem Moment, aber diese überschwängliche Freude, die konnte ich tatsächlich sogar im ersten Moment gar nicht fühlen, weil das war so überwältigend, das wirklich geschafft zu haben und Tokio mit den Corona-Richtlinien, das hatte sich alles so schwer angefühlt. Also in dem Moment hatte ich ja auch schon das Offshore-Segeln im Kopf. Ich war unheimlich dankbar, aber ich hatte nicht diesen mega Adrenalin-Endorphin-Rausch, den ich mir erhofft hatte tatsächlich. Ja.
Steht man da so ein bisschen neben sich und beobachtet sich irgendwie selbst oder wie was ist das für eine Empfindung, wenn du sagst, du hast dich ein bisschen leer gefühlt, alles und nichts?
Ja.
Auf der einen Seite dieser Rausch des Erfolgs und auf der anderen Seite so dieses, was kommt jetzt oder was geht da in einem vor?
Also ich war auf jeden Fall ganz präsent und ich weiß nur, dass ich Ian, also unseren Trainer, der stand im Publikum mit Pipi in den Augen und den habe ich angeschaut, weil wir dem einfach so viel zu verdanken hatten und habe probiert, diesen ganzen Moment so aufzusaugen, aber ich dachte mir auch so, wie stressig, ich habe 2 Minuten, um alles zu genießen, was passiert ist genau. Ich war irgendwie ganz komisch drauf vom Kopf her.
Ist das nicht auch so, das hat ja mal Udo Jürgens gesagt damals, dass wenn er in die Garderobe geht, dass dann so alles plötzlich weg ist. Der Applaus, dieser Erfolg, dieser Moment, dieser Rausch und dann plötzlich bist du alleine, gehst dann ja nachher auch wieder irgendwie, packst deine Sachen zusammen und man kann das ja nicht konservieren. Das ist ja auch immer so ein bisschen das Traurige an diesen Momenten, glaube ich, oder? Dass man das nicht so richtig mitnehmen kann?
Genau, also ich weiß, als ich da auf die Bühne oder auf das Podium bin, dachte ich, okay, du musst jetzt alles behalten. Mhm. Und das heißt, ich habe diesen Film auf jeden Fall dabei, aber ich glaube, ich war dadurch sozusagen nicht so entspannt, weil ich wusste, ja, das ist jetzt der eine Moment, wo du 15 Jahre darauf hingearbeitet hast. Und der schönste Moment war für mich aber tatsächlich, als ich abends dann im Bett lag oder nachts, weil wir hatten dann noch Fernsehauftritte und so in Tokio, im Bett lag und das allererste Mal ein Selfie gemacht habe mit der Medaille.
Ja.
Und das war das erste Mal, dass ich so dachte, wow, die gehört jetzt wirklich dir, wie cool. Geschafft.
Ja. Und dann hast du dich ja, obwohl du ja so ein Mensch bist, der, wie du ja gesagt hast, so diese gemeinsamen Momente sehr schätzt, so dieses Camping-Feeling, dieses Zusammensein, ein bisschen zusammen quatschen wahrscheinlich auch noch, wenn man noch abends im Zelt liegt oder was weiß ich, im Camper, noch ein bisschen, bis der eine gar nicht mehr antwortet und man dann schon weggeströbelt ist, so. Und da hast du dich ja für etwas entschieden, was ja nun mit dem gar nichts zu tun hat, ne? Du hast gesagt, ich gehe allein aufs Meer.
Ja, verrückt, oder?
Ja, das passt ja eigentlich gar nicht zu dem, was du eigentlich gesagt hast, was du so schätzt.
Ja, man hat ja immer mehrere Seiten, das ist ja das Schöne.
Mehrere Seiten der Medaille, um dann nochmal eine Metapher zu machen.
Oh, danke. Ja. Man merkt, dass du Moderator bist.
Irgendwas muss mir ja einfallen.
Also was auf jeden Fall ist, ich liebe das Segeln schon sehr. Ich liebe es, lange Zeit auf dem Meer zu sein, ganz eng mich mit der Natur verbunden zu fühlen. Und beim olympischen Segeln ist es ja nun mal so, dass es immer abends wieder nach Hause geht und man dann im bequemen Bett liegt, was ja auch total schön ist. Aber mich hat schon immer dieses, meisten würden es wahrscheinlich als extremer bezeichnen, aber ich finde es gar nicht so extrem, aber dieses lang andauernde Abenteuer erleben, das fand ich immer schon unheimlich cool und das waren auch im olympischen Segeln die Momente, wenn was schiefgegangen ist, dann habe ich geglänzt. Oder wenn viel Wind war, das waren auch eher meine Bedingungen, weil da muss man sehr reaktiv sein, sehr aufmerksam sein, sehr gut seine Angst managen. Oder auch wenn was schief ging und ich eine kreative Lösung finden musste für ein Problem. Das waren immer Situationen, die ich geliebt habe. Und das sind eigentlich beides Charaktereigenschaften, die braucht man eher fürs Hochseesegeln.
Ja.
Und deswegen hatte ich immer schon gedacht, ach, das könnte dir echt gut liegen. Außerdem ist das ja auch dein Anfang gewesen zum Segeln, also mit den Eltern auf einem größeren Boot, längere Zeit unterwegs zu sein. Und Das hatte ich dann ausprobiert, auch während meiner Kampagne, also während der Olympiakampagne, und ich kam jedes Mal beseelt zurück. Also
die absolute Erfüllung irgendwie für
total.
Dich.
Total. Also es ging schon so weit, dass Tina, also meine Steuerfrau, meinte so, ab jetzt nicht mehr Offshore segeln, jetzt müssen wir Olympia noch rocken. Ah,
hatte sie schon Angst, dass du abtrünnig wirst?
Ja, ja. Definitiv. Ja. Aber also ich bin ja jemand, der jetzt auch dann zu seinem Wort steht und das auch bis zum Ende durchzieht. Aber dieses Offshore-Segeln und dieses Gefühl, was es mir gegeben hat, das war auf jeden Fall immer die Motivation auch für Tokio. Mhm. Weil es mit einer Olympiateilnahme oder mit einer Medaille im Gepäck sehr viel einfacher ist, danach eventuell Sponsoren zu finden oder in einem Team angeheuert zu werden. Das heißt, meine Motivation für Tokio war, hier ein möglichst gutes Ergebnis hinzulegen, damit ich danach einen guten Einstieg in die Offshore-Szene habe. Und das ist ja auch zum Glück toi 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 gelungen.
Noch einmal kurz zur Olympia. Was war das für ein Gefühl da dann? Das hattest du ja auch gesagt, du wolltest auch für deine Nation antreten, also für Schwarz-Rot-Gold irgendwie. War das so ein besonderes Gefühl, da ins Stadion einzulaufen? Klar.
Ja, nein.
Nein, okay.
Gar nicht. Mhm. Also ich habe mich wirklich um meinen Traum betrogen gefühlt, weil die Olympischen Spiele, wenn ich die Augen schließe, sind für mich bunt. Es ist Völkerverständigung. Und wir waren eingeschlossen in einem Hochzeitshotel in der Nähe von Tokio, durften nicht zur Eröffnungsfeier, durften höchstens mal rausgehen vom Hotel zum Bus, der uns zur Segelanlage fährt. Es war kein bisschen grün in der Nähe, also wir haben uns gefühlt wie eingesperrt, und das waren wir ja auch. Das heißt, für mich war Olympia, bin ich ganz schnell aus dem Gefühl weggegangen, vom Gefühl weggegangen und dachte, okay, du konzentrierst dich jetzt hier auf diese Wettkämpfe und den nächsten Flieger nach Hause, das ist deiner. Und das war ja gar nicht das, wovon ich damals geträumt hatte als Kind.
Hast du denn vielleicht dadurch, dass du gar nicht so abgelenkt warst durch den Trubel, den du eigentlich magst, vielleicht auch gerade den sportlichen Erfolg da erlangt? Vielleicht?
Tatsächlich hatte ich echt Glück. Die ersten Tage waren für Tina und mich sehr frustrierend, auch gerade die Nachricht, dass wir nicht zu der Eröffnungsfeier durften. Mhm. Und wir lagen Nächte, Abende, weinend bei uns im Hotelzimmer.
Oh Mann.
Also, und das so 1,5 Wochen vor den Spielen.
Ja.
Ne? Also das war wirklich nicht gut. Und dann hatte ich aber zum Glück eine halbe Woche vorm Start diese Erkenntnis, dass es ja auch total schön ist, dass ich jetzt nicht abwiegen muss zwischen olympischer Experience und mich auf den Wettkampf konzentrieren, weil das haben ja häufig dann die Sportler, dass so viel Freizeitangebote sind und sie so überwältigt sind von dieser coolen Atmosphäre, dass es ihnen eher schwerer fällt, sich auf den Wettkampf zu konzentrieren. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ach cool, diese Entscheidung wird jetzt gerade durch Corona abgenommen, hat ja auch was Positives. Und dieser Wechsel im Kopf hat dann dazu geführt, dass ich mit der Situation sehr gut umgehen konnte danach. Mhm.
Jetzt kommen wir zum Offshore-Segeln, und in dem Fall ja auch von dem, was du eben gesagt hast, dass natürlich auch die Angst einen Antreiber sein kann, beziehungsweise ein Motivator, Probleme zu lösen. Und die Angst, hast du oft Angst vom Offshore-Segeln? Ist die Angst ein ständiger Begleiter? Also ich werde ja wahrscheinlich schon Angst, wenn ich den Strand aufs Boot steige und da irgendwie 5, 6 Windstärken sind. Da würde ich ja schon sagen, lass mich schnell wieder runter. Aber das, was ich da an Filmen auch gesehen habe, in denen du da irgendwie übers Boot jonglierst und versuchst irgendwie Kurs zu halten, das ist ja schon faszinierend. Also da muss man doch manchmal auch wirklich Todesangst haben, oder?
Ja, Todesangst tatsächlich nicht.
Okay.
Weil das hat man ja zum Glück auch nur, wenn man wirklich mit so einer Situation konfrontiert wird. Mhm. Aber Angst ist natürlich ein super wichtiger Indikator für Situationen. Und ich habe auf jeden Fall gelernt, mit dem Gefühl Angst sehr rational umzugehen. Also das hat so zwei Facetten für mich. Einerseits, dass Angst ja eine Emotion ist, wie jeder andere auch. Und ich habe mich damit beschäftigt, was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel so viel Angst habe, dass eine Panikattacke kommt, was mache ich dann? So, da hatte ich vorher echt ein bisschen Bedenken. Mittlerweile weiß ich, ja, du machst deine Füße hoch, du atmest im Bauch, nach 10 Minuten ist es wieder weg. Also das hat mir dann auch wiederum die Angst vor der Panikattacke genommen, weil ich jetzt einfach weiß, was passiert und was ich dagegen tun kann. Und Das andere, was ich über Angst gelernt habe für mich, ist, dass Angst in super vielen Facetten kommt. Mhm. Also in entweder schlechter Laune oder in einem extremen Heimweh. Also dass es Angst, die Angst so viele unterschiedliche Gesichter hat. Mhm. Und ich finde es total interessant, mich selber, oder ich werde natürlich auch immer besser da drin und routinierter da drin, mich selber von außen zu betrachten, zu gucken, okay, ist die schlechte Laune, woher kommt die? Und dann ist es ganz oft, naja, weil man eigentlich Angst hat vor XY oder dem und dem Rennen, was in 2 Wochen ist. Mhm. Und das ist ja auch normal. Ich meine, ich bin alleine auf einem Boot und muss in diesen Tagen für alles verantwortlich sein. Wer hat denn dann nicht ein bisschen Respekt vor? Mhm. Weil man ja gar nicht wissen kann, was einem für Probleme auf dem Weg passieren werden.
Ich stelle mir das so vor, ich bin ja ein neuer Camper, ne? Wir haben ja so einen Wohnwagen gekauft und vor ein paar Jahren, und da habe ich dann ja so mal gemerkt, was man auch alles vergessen kann, ne? Wenn man sich auf den Weg macht. Und da stelle ich mir da bei so einer Geschichte wie dem Offshore-Segeln auch so vor, da kannst du ja nichts machen, ne? Wenn du erstmal so ein paar Meilen gesegelt bist, da sagst du ja nicht mehr, ich drehe nochmal um, weil mir fehlt dieses, jenes oder welches. Mhm. Da braucht man schon sehr detaillierte Packlisten, oder?
Ja, das finde ich total cool, dass du das Beispiel bringst mit dem Camper, weil das ist doch tatsächlich ein bisschen so. Meine Anfänge waren auch, dass ich meinen eigenen Bus gekauft habe und dann erstmal geguckt habe, wie ist denn das in so einem eigenen kleinen Eigenheim.
Reich, ein kleines
ja,
Reich.
Ja, und auch, dass du so Sachen selber reparieren musst und so. Aber zum Packen zurückzukommen, es ist unheimlich wichtig, alles dabei zu haben, aber auch nicht zu viel. Ich meine, du kannst dich ja auch nicht vollrödeln.
Mhm. Doch. Bei uns geht das immer. Wir wissen auch nicht, wie wir es machen, aber ist egal. Aber du, da heißt es natürlich auch Gewicht sparen. Wahrscheinlich, genau. Weil Gewicht ist ja auch Geschwindigkeit, oder?
Gewicht ist auch Geschwindigkeit, und außerdem will man auch Sachen schnell wiederfinden können. Das heißt, es gibt auf der einen Seite vorgeschriebene Sicherheitsmaterialien, die man dabei haben muss, und dann aber auch habe ich meine eigene Packliste, und diese Vorbereitung auf Regatten dauert fast genauso lange wie die Regatta dann selber, und die Vorbereitung ist wirklich das A und O, die Woche davor ganz akribisch und ganz aufmerksam zu sein mit was brauche ich dieses Mal, um ein Beispiel zu nennen. Für die letzte Regatta zum Beispiel habe ich dann auch Neo mitgenommen, weil da waren so viele Algen im Wasser zu der Zeit, dass ich dachte, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich ins Wasser muss, um diese Algen wegzumachen vom Ruderblatt. Mhm. Das heißt, auch immer darauf zu achten, weil es ändert sich ja auch ein bisschen was an der Situation. Es wird mal ist es kalt, mal ist es warm. Das heißt, du brauchst so unterschiedliche Dinge, auch unterschiedliches Essen. Also optimalerweise hast du natürlich irgendwie eher den Bodeneintopf dabei, wenn das Wetter eher kalt ist. Und ja, also ich finde es total schön zu wissen, dass man so Verantwortung übernimmt für das, was man die nächste Woche dabei hat. Mhm. Und aber auch einen Strich zu ziehen, wenn man es vergessen hat, hat man es vergessen. Mhm. Und auch nicht mehr, ja, man kann nun mal nicht schnell zum Supermarkt nebenan gehen und nochmal was kaufen, sondern es ist so ein total erdendes Gefühl zu wissen, man ist jetzt einfach für sich verantwortlich, und da ist niemand, der einem da raushilft, wenn man jetzt fahrlässig sagt, ich nehme nur 2 Liter Wasser mit oder so.
Und man lernt doch bestimmt auch improvisieren, ne? Also wenn du denn was nicht mit hast, dann musst du halt aus dem, was weiß ich, Messer auch einen Schraubenzieher machen, oder ich sag mal, irgendwie muss man irgendwie ja noch eine Idee haben, ne?
Ja, letztes Jahr hatte ich zum Beispiel keinen Löffel dabei. Und dann habe ich so einen Kletterhaken, so einen großen Karabinerhaken und Tape um den rumgewickelt und habe einen Löffel gebaut. Genau, und mir macht es total Spaß zu improvisieren, natürlich, aber nur in dem Moment, wo du eine Lösung gefunden hast. Also,
sonst macht's wieder wütend.
Ja, genau. Aber es ist wie so ein andauernder Escape Room, weißt du, diese Spiele, ja, wo man andauernd irgendwo ein Rätsel kriegt. Das ist ganz cool. Mhm.
Die Natur gibt einem dann ja auch Rätsel auf. Das heißt, du bist ja wirklich, über wie viele Tage bist du dann alleine unterwegs, wenn du jetzt so offshore segelst?
Das längste, was ich unterwegs war, waren 18 Tage. Das war aber in einem Team und in der Disziplin, die ich gerade segel, 5 Tage.
5 Tage.
Das ist noch so eine Vorbereitung auf das, was danach kommen soll.
Was kommt danach?
Ja, hoffentlich. Also es gibt immer dieses Rennen, das heißt Vendée Globe. Das ist alle 4 Jahre, starten da an die 30, 40 Solo-Segler nonstop um eine Weltumrundung. Und das ist spektakulär. Es ist wirklich eine menschliche Grenzerfahrung für jeden. Und noch dazu ein richtiger sportlicher Wettkampf. Und da möchte ich ganz gerne 2028 auch selber als allererste deutsche Frau an der Startlinie stehen und die Welt umrunden.
Ah, genial.
Ja, oder?
Da umfährt man die Welt und hält nirgends an?
Ja, nirgendwo.
Ist das nicht crazy? Ist das doch ein verrückter Gedanke? Also wenn meine Eltern jetzt sagen würden oder gesagt hätten, wir wollen uns die Welt nochmal anschauen, du umsegelst die Welt und bist eigentlich die ganze Zeit nur auf dem Wasser. Es ändert sich die Wasserfarbe, es ändert sich die Strömung, keine Ahnung, die Wetter ändern sich. Aber das ist doch... Das ist eigentlich auch schade, ne?
Ich glaube, was sich hauptsächlich ändert, ist man selber während dieser Reise. Und ich glaube, das ist auch der Grund,
warum du das
die meisten machen. Ja, fast alle.
Wie hast du dich verändert denn jetzt über die Jahre schon? Die Jahre, die du jetzt Offshore-Segeln machst. Was hat das aus dir oder was macht es mit dir? Das ist ein unheimlicher Prozess, oder nicht?
Ich glaube, es hat auch immer viel damit zu tun, wie sehr man auch wirklich bei sich ist. Also mittlerweile ist man ja als Sportler auch sehr viel auf sozialen Medien unterwegs. Das heißt, dieser Kontakt zu sich selber kommt ja eigentlich noch durch diese komplette Ruhe. Und die hat man mittlerweile selbst auf dem Ozean schon nicht mehr, muss man wirklich dazu sagen. Aber was ich bisher gelernt habe, ist natürlich dieser Umgang mit Angst. Und wir hatten es vorhin, da hatte ich ja schon gesagt, man hat ja auch immer zwei Seiten und mehrere Seiten. Also dieses Bewusstsein, dass man nicht nur der Extrovertierte ist oder die Extrovertierte, sondern auch die Introvertierte. Und dieser ganze Teil, der muss natürlich ganz gut mit sich klarkommen. Also dass man in sich selber eigentlich fast jeden Charakterzug finden kann. Also das heißt, ich probiere, weil ich muss ja mit mir alleine kommunizieren und reden und so weiter und so fort. Und das heißt, ich habe sehr viele Teile von mir entdeckt, die ich nicht wusste, dass ich sie habe, wenn ich sie wirklich brauche. Wie zum Beispiel den Elektriker. Es geht immer Elektronik kaputt und dann hänge ich halt mit Schraubenzieher. Das ist zwar jetzt kein Sein, aber das ist, glaube ich, ein schönes, anschauliches Beispiel, um zu zeigen, dass man, glaube ich, alles kann, wenn man es muss. Dann hänge ich halt auch mit einem kleinen Schraubenzieher über der Elektrikbox und muss den Fehler finden. Obwohl, woher soll ich das denn jetzt gerade wissen?
Ja.
Ich komme gut mit mir alleine klar, auf jeden Fall. Aber ich bevorzuge Gesellschaft, das kommt dazu.
Man kann dich ja begleiten sozusagen auch über die Social Medien.
Bei der Disziplin, die ich jetzt gerade mache, da müssen wir das Handy abgeben, bevor wir losfahren.
Wie in der Schule.
Tage. Ja, stimmt. Und es ist echt irre, immer in diesem Moment, wenn ich mein Handy da lasse, ist es wirklich, als würde man mir ein Körperteil abschneiden.
Okay.
Das ist wirklich jedes Mal wieder so ein richtig
dicker Kloß. Ach, du sagst, das ist befreiend. Nee, ist ein Kloß erstmal.
Und dann, wenn ich rausfahre, realisiere ich, dass ich jetzt gerade wirklich für mich alleine bin und dass es total egal ist, was ich sage, was ich mache, dass ich total ich selber sein kann, ohne irgendjemanden davon für irgendjemanden erreichbar zu sein, und das ist dann wiederum ein befreiendes Gefühl. Aber wie gesagt, im ersten Moment nicht, und nach 3-4 Tagen hätte man auch gerne wieder ein Handy. Aber das ist nun mal so die Disziplin, weil sie sicherstellen wollen, dass es wirklich der höchste sportliche Wettkampf ist und man sich keine externe Hilfe holen kann. Bei dem Rennen um die Welt hat man dann wiederum alles, was so das Herz begehrt an sozialen Medien, WhatsApp und so weiter und so fort. Und da hast du schon ganz richtig gesagt, es ist halt wichtig für mich als Sportlerin auch Motivation zu kreieren. Und ich glaube, oder ich finde, es ist die Aufgabe von Sport, Geschichten zu erzählen und Motivation in die Welt zu kommunizieren.
Du sagst gerade, dass der höchste sportliche Anspruch hier ist, auch dann natürlich die Navigation und alles sozusagen handmade zu machen und nicht irgendwie Google Maps aufzumachen oder irgendeine App, ich weiß nicht.
Gutes Beispiel.
Offshore Maps. Und dann navigiere ich dahin und dann läuft das alles automatisch. Aber einen Autopilot hast du auch an Bord, ne?
Ja, wir haben einen Autopiloten an Bord, der das Boot steuert, während wir unter Deck sind, navigieren, kochen oder sonstige Dinge des Lebens machen. Aber diesen Autopiloten will man auf jeden Fall nicht die ganze Zeit benutzen, weil der nicht so schnell steuert wie man selber, wie der Mensch. Also gerade bei Wind und Welle, wenn viel gesteuert werden muss, um das Boot auf Kurs zu halten, dann steuert ein Mensch besser als der Autopilot.
Das ist ja mal schön zu hören. Da ist die KI nicht so fix wie wir noch mit der manuellen Hand.
Ja, genau. Oder? Aber die Systeme werden immer besser, das muss man dazu sagen. Und das heißt, man muss, das ist eine der taktischen Herausforderungen, zu überlegen, wann sind die Bedingungen so in diesen 5 Tagen, dass der Autopilot genauso schnell steuern würde wie ich per Hand. Also möglicherweise flaches Wasser, leichte Segelbedingungen. Und dass man in der Zeit dann schlafen kann.
Sich ausruht.
Genau, um dann Energie zu haben für diese Phasen, wenn Wind ist, Welle ist, viele Boote in der Nähe sind, dass man dann auch die Power hat, selber zu steuern. Das heißt, so dieses Managen von Schlaf ist eine der haupttaktischen Komponenten.
Wie, also in 24 Stunden, wie viel Schlaf kriegt man da, wenn man offshore segelt?
4 Stunden in Intervallen.
Ah, das ist ja ganz gut, dass kein anderer mit an Bord ist, ne? Der ist die Laune doch bestimmt nicht immer so gut,
die
oder?
Die Laune ist furchtbar.
Ja, wollte ich gerade sagen, das muss doch, man muss ja irre werden irgendwann.
Ja.
Oder?
Ja, definitiv.
Stell ich mir krass vor.
Ja.
So, und aber dann bist du da alleine. Das heißt, der Autopilot, wenn es denn geht, den schaltest du ein und dann kannst du mal so ein bisschen, schläft man da richtig? Nee, man nickert so weg, oder? So ein bisschen.
Ja, ich stelle meinen Wecker immer auf 20 Minuten, weil ich weiß, dass ich ab Minute 21, 22 in die Tiefschlafphase fall. Ach. Und da möchte man nicht, oder möchte ich auf jeden Fall nicht rein, weil dann das Aufwachen wieder schwieriger ist. Der Wecker sieht aus wie so eine Eieruhr, also ganz einfach zu bedienen, dass man wirklich einfach nur auf die jeweilige Zahl drehen muss. Und dann ist der wahnsinnig laut.
Okay.
Also wirklich, das kann man eigentlich fast nicht überhören. Schon mal passiert, aber es ist echt unmöglich. Und man muss aufstehen, um den zu betätigen.
Ah, okay. Und gibt es 2 Wecker oder ist nur einer dann?
Tatsächlich, jetzt gerade ist nur einer, aber letztes Jahr habe ich 2-mal meinen Wecker verschlafen, deswegen überlege ich, ob ich mir einen 2. einbaue.
Und wir haben ja eben über Angst gesprochen. Gibt es auch sowas wie Heimweh, wenn man dann auf dem Wasser ist? Und dann so manchmal denkt man, warum mache ich den Scheiß eigentlich? Das in Anführungsstrichen gesetzt, dass man so denkt, oh, ich vermisse jetzt irgendwie mein Freund oder Mami oder zu Hause oder ich will jetzt einfach nur irgendwie in meinem Bett liegen oder hat man das?
Ja, auf jeden Fall. Permanent.
Papi kann nicht kommen und dich abholen, ne?
Papi kann nicht kommen. auf jeden Fall, aber das ist für mich häufig, ist Heimweh auch ein Deckmantel von der Angst. Also ganz oft, wenn ich nicht genug Schmackes habe für die nächste Situation. Also nehmen wir an, ich weiß, in 2 Tagen kommt voll der Sturm, dann hänge ich meistens 2 Tage davor auf der Kante und habe Heimweh. Und dann erkenne ich danach für mich, ja, dieses Heimweh ist jetzt gerade ein Vorwand, weil du eigentlich gar keinen Bock hast, dass es in 2 Tagen richtig ungemütlich wird. Aber klar, ich habe definitiv Heimweh und probiere dann auch immer, wenn ich an Land bin, dieses, ich nenne es immer das soziale Konto, gut aufzufüllen und mich mit ganz vielen Leuten zu umgeben und dass ich dann mit voller Stärkung wieder in meine einsameren Phasen durchstehen kann.
Die Beschäftigung mit sich selbst, darüber haben wir eben ja schon mal gesprochen, ne? Und eben die Abstinenz von der Elektronik, sprich vom Handy und so weiter.
Ja.
Da erlebt man da auch so Dinge wie zum Beispiel, ich habe gesehen, du hast ja auch Delfine dann, die ist natürlich diese wunderschönen Tiere unterwegs. Das ist da auch wahrscheinlich das Tolle, dass man das so ungefiltert und nicht durch wieder eine Handykamera. Ich muss euch das zeigen, sondern das ist ja der Moment, den du erlebst und den du mitnimmst.
Ja, dadurch, dass die Situation an Bord alleine meistens so miserabel ist. Sind dann halt diese Momente.
Die Laune so schlecht.
Und es halt, sind dann halt diese Momente, wenn die Sonne aufgeht. Oder man ganz kurz durchwärmt wird von der Sonne. Oder ein cooles Lied, was gerade Shuffle raushaut. Oder halt ein springender Delfin. Ich wähle das Beispiel Delfinen bewusst als letztes, weil das ist, würde ich sagen, auch ohne miserable Situation. Delfine sind immer cool. Genau, sind diese kleinen Momente umso schöner und also auf schlecht folgt immer gut und auf gut folgt immer schlecht. Und das ist so dieses ein super cooles Selbstverständnis, was ich mittlerweile gewonnen habe, dass wenn, ja, dass ich immer weiß, alles wird auch wieder gut und in den guten Zeiten auch weiß, ja, jetzt bauen wir ein paar Reserven, jetzt wird auch wieder schlecht. Also dieses Auf und Ab die ganze Zeit finde ich super cool beim Offshore-Segeln.
Und sag mal, kritische Momente auf See, bei denen du schon so gedacht hast, naja, Dani, schreib noch mal ein paar Sätze auf. Sowas gab es noch nicht, ja? Du hast ja gesagt, Todesangst hast du noch nicht gehabt, aber...
Ja, nee, genau. Ich habe noch nie angefangen, Sätze aufzuschreiben, aber es gab natürlich Situationen, wo ich wirklich dachte, sag mal, also das muss jetzt nicht sein. Ja, ach so, ja, letztes Jahr noch eine, da hatte ich auch wirklich sehr viel Angst. Im Nebel, also es war wirklich ganz viel Nebel überall und ich um mich herum waren Containerschiffe und ich konnte die Motoren hören, aber ich konnte nicht ausweichen, weil gar kein Wind, also null Fahrt. Und dann musste ich die auch wieder anfunken und sagen, übrigens, guckt mal, zoomt mal rein auf eurem Screen. Seht ihr mich? Könnt ihr mir bitte ausweichen? Weil ich kann euch nicht ausweichen, weil ich bin in der Regatta, ich kann keinen Motor anmachen. Und dann nicht einschlafen zu können, weil ich musste sozusagen mein eigenes Radar spielen, um immer wieder die kommenden Containerboote zu warnen, dass ich hier bin und sie bitte reinzoomen und mir ausweichen.
Der Segelsport ist ja auch eine Domäne der Männer so über die Jahre gewesen und du setzt dich ja sehr, sehr stark dafür ein, dass die Frauen ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen, sondern auch sagen, mit deinem Motto, this race is female, dass die Frauen sich mehr zutrauen sollten, oder?
Ja, da hast du recht. Also ich glaube, da kommen zwei Komponenten zusammen. Einerseits ist, wenn man an einen Segler denkt, dann denken ja alle an einen Mann erstmal und der hat meistens auch weiße Haare und ist alt. Das heißt, unsere Welt ist halt so vorgegeben von dem, was wir sehen und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass ich mehr zeige, was ich mache, um mal ein Beispiel zu bilden, dass ich eine Frau bin und segel. Das heißt, man kann ja auch, ja, man kann natürlich von nichts träumen, was man nicht sehen kann. Deswegen habe ich die Kampagne ganz bewusst This Race is Female genannt, um zu zeigen, nein, Segeln kann auch weiblich sein und Frauen dürfen auch Abenteuer haben und Frauen können auch coole und interessante Sachen machen. Und das ist nicht, Abenteuer ist nicht ein Platz, der für Männer reserviert ist.
Woher hast du den Ehrgeiz?
Keine Ahnung. Keiner bei uns aus der Familie hat den so stark. Ich weiß es
auch. Warst du in der Schule auch ehrgeizig? War das auch immer? Oder in anderen Bereichen? Oder ist das jetzt wirklich auf diesen Sport so fixiert?
Es ist wirklich extrem aufs Segeln fixiert. Und was auch bei mir ist es fast egal, wie vierte ich werde. Also, was heißt egal? Aber ich war jetzt nie diejenige, die so extrem auf Zeiten guckt.
Es geht um die Sache, anzukommen.
Es geht um...
sich selbst zu beweisen. Also, ich schaffe das, so diese Nummer.
Ja, also das ist wirklich alles für mich selber und ich möchte immer sozusagen besser sein als die Version, die ich davor war und immer gucken, wie weit kann ich das denn schaffen? Also gar nicht getrieben oder die Medaille ist schön und gut, aber das war nicht mein Hauptziel, sondern wirklich zu gucken, wie kommen wir dahin, wie war der Weg? Auch jetzt, wenn ich zurückdenke, denke ich an diesen Weg und nicht an diesen Moment, als ich da oben stand.
Interessant. Jetzt kommen wir zu deinem Buch und damit ja auch dein großer Traum, der Traum von den Weltmeeren. Und du willst es ja, du darfst gerne trinken, Sani, alles gut. Wir sind Menschen, wir brauchen Wasser.
Aber da war das Mikro nicht berühren, bitte.
Das ist dein großer Traum. Wann wird er jetzt genau verwirklicht? Gibt's da schon den Tag X?
Ja, es wäre toll, wenn ich den Tag X sagen könnte. Also ich weiß, dass der Start im November 2028 ist und dass ich jetzt gerade alles dafür tue, dass der Wirklichkeit wird. Und dafür reicht es auf jeden Fall nicht nur aus, dass ich eine wunderbar gute Seglerin werde und bin, sondern ich muss auch Sponsoren, Partner davon überzeugen, dass sie das unterstützen wollen. Und genau, da kommen ganz viele Komponenten zusammen und jetzt gerade 4 Jahre vorher, sogar noch mehr, ist so der Startpunkt und der Startschuss für das Ganze.
Also wieder keine Romantik, wieder Business. Business as usual.
Gepaart mit Romantik.
Ja, das ist auch, Das ist auch wichtig. Was passiert? Hast du da auch Pläne oder schon Gedanken, was passiert nach dem Segeln? Hast du noch Wünsche? Willst du noch Kinder haben? Willst du Kindern noch Segeln beibringen?
Also Frank, ich bin ja jemand, der wirklich sehr lang plant und vorausplant, aber was nach 28, 29 ist. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich irgendwann mal eine coole Oma sein möchte, die im Schaukelstuhl sitzt vorm Feuer und Seemannsgarn erzählt.
Das setzt ja schon mal voraus, dass du auch noch Kinder haben möchtest.
Klar.
Na, logisch.
Natürlich. Und, natürlich. Aber alles seine Zeit nach.
Also freuen wir uns dann auf die Sanni, die die Welt umsegelt, voller Emotionen, voller Freude und mit dem dann großartigen Zieleinlauf. Wo wird das Ziel sein? Start und Ziel, was ist das dann?
Le Sable d'Olonne in Frankreich, in der Vendée, deswegen auch Vendée Globe.
Ja, da wünschen wir dir, dass das alles so kommt und funktioniert, wie du dir das wünschst. Und dann wünschen wir uns natürlich für Schleswig-Holstein, dass du dann irgendwann mal in deinem Schaukelstuhl in Strande sitzt und deine Enkel im Garten spielen. Und,
ach Gott, wie kitschig.
Genau, lass es kitschig sein, komm.
Nein, aber auf jeden Fall werde ich meiner Heimat Kiel immer sehr verbunden bleiben. Bin ich ja auch über die ganzen Jahre geblieben und immer wieder hierher zurückkommen. Ja.
Und dann passt es ja auch wieder, was wir bei RSH immer sagen. Wir sagen immer, zusammen sind wir
Schleswig-Holstein.
Küstenköppe.
Ein RSH-Original-Podcast.
Von und mit Frank Bremser. Redaktion Fabian Pede. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.